Allmächtiger Vater, hab Dank für diesen Tag. Hab Dank für die Eindrücke, auch die Eindrücke, die diese Menschen der Reformationszeit hinterlassen haben. Hab Dank, dass uns Menschen vorangegangen sind, die zu ihrem Glauben gestanden sind, die bezeugt haben, wer du wirklich bist. Nimm uns mit auf die Reise heute Abend, auf die Reise in dein Wort. Lass es uns recht verstehen und hab Dank dafür. Amen.
Heute Abend ist das Thema das beständige Gottesbild. Wachstum und Krisenbeständigkeit des eigenen Gottesbildes. Wenn es um Krisen im Leben geht, dann halten wir immer einen Moment inne, wenn wir darüber reden, meine ich, wenn wir darüber nachdenken. Und das ist kein leichtes Thema. Ich bin denen dankbar, die sich die Zeit genommen haben, 22 von euch, diese lila Bögen auszufüllen. Und die Frage, die da drauf stand, für alle diejenigen, die sich das jetzt nicht mehr ins Gedächtnis zurückrufen können: Was kann zu Krisen im Verständnis und der Sicht Gottes führen? Und dann die zugegebenermaßen sehr persönliche Frage: Wenn du das schon erlebt hast, was war es bei dir? Und was hat es ausgelöst, dass du neu über Gott und dein Bild von ihm nachdenken musstest? Und da sind zum Teil sehr persönliche Antworten gekommen. Und ich möchte euch dafür danken. Hier kommt sogar noch eine. Okay, dann sind es 23. Okay, danke schön. Werde ich mir dann später durchlesen. Einige von euch haben hier geschrieben, dass sie durch ganz besondere Lebensabschnitte gegangen sind, dass sie dann durch diese besonderen Anforderungen, Herausforderungen neu über Gott nachgedacht haben. Und einige von euch haben bezeugt, dass ihr Gottesbild dadurch gestärkt worden ist, dass es zwar Krisen waren, aber sie daraus hervorgegangen sind mit der Gewissheit, dass Gott trotzdem da ist. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die ist so wertvoll, dass man sie gar nicht hoch genug einschätzen kann. Einige von euch sprechen auch von der Ungeduld, die aufkommt, wenn man in einer Situation des Lebens ist, wo man sich wünscht, dass es sich schnell ändert. Einige von euch sprechen auch davon, dass es manchmal sehr hart ist, wenn Gott nicht antwortet oder einem nicht das gibt, was man sich wünscht. Und hier schreibt zum Beispiel jemand, dass Enttäuschungen im Leben ihn dazu geführt haben, etwas zu verändern, dass auch Zweifel aufgekommen sind am Gottesbild, am eigenen Gottesbild. Aber dann kommt als Antwort auf die dritte Frage die Bestätigung, dass ein tieferes Bibelstudium wieder mehr Ruhe ins Leben gebracht hat. Mit dem Wissen, dass wir eben in diesem Kampf zwischen Licht und Finsternis stehen. Wenn wir von Krisen sprechen, dann ist das sicherlich für den einen oder anderen ein so negativ besetztes Wort. Und einer von euch hat geschrieben: Trotz des Todes meiner Frau bin ich in keine Krise gekommen. Und ich verstehe, was damit gemeint ist. Und ich freue mich mit dieser Person, denn Krise wird hier offensichtlich von diesem Mann so verstanden, dass es eine Krise ist, an der man scheitert oder eine tiefe Niedergeschlagenheit ist, aus der man kaum mehr herauskommt. Und er setzt hinzu: Mein Gottesbild ist nach wie vor unverändert geblieben. Eine Neuorientierung, sagt ein anderer, ist zwangsläufig notwendig, wenn man Krisen alleine bewältigen will, was manchmal sehr schwierig ist. Aber wieder kommt der gleiche Gedanke durch und der soll uns auch hier immer wieder leiten. Beschäftigung mit Gottes Wort und in Klammern wird hier gesagt, Gemeinde, Bibel und Geschwister, kommt eine neue Verbindung auf bekannter Basis, aber mit neuem Eifer und Dankbarkeit für die Wiederannahme durch Gott zustande. Ich finde das sehr ermutigend, muss ich sagen, dass ich das so als Tenor durchhöre, was wir auch hier schon festgestellt haben und was ich immer wieder betont habe. Das Wort Gottes ist die Kraftquelle, ist die Richtschnur, nach der wir auch unsere Vorstellung von Gott immer wieder neu ausrichten können. So könnte ich also weiter hier zitieren, aber es würde zu weit führen. Ich bin euch auf jeden Fall dankbar. Es hat ein wenig Einblick gegeben in euer Erleben, aber gleichzeitig auch ist es eine Ermutigung gewesen. Und ich hoffe auch für euch, und wir sollten gemeinsam ermutigt sein durch diese Zeugnisse, die wir zwar anonym gegeben haben, aber ich denke, das war auch eben der Plan. Man könnte sicherlich auch eine Zeugnisstunde öffentlich ansetzen, wäre ja vielleicht mal ein Gedanke. Das würde voraussetzen, dass man sich gut versteht untereinander, vielleicht auch in einem kleineren Kreis. Aber ich bin sicher, dass sich auch hin und wieder Gespräche ergeben haben in dieser Woche, wo ihr euch vielleicht auch etwas mitteilen konntet von eurem Erleben, gerade in Bezug auf dieses Thema. Wie bist du da mit Gott umgegangen? Wie hast du ihn erlebt? Wie ist er dir wieder nahe gekommen, wo er plötzlich so fern schien? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott die Gemeinde eingesetzt und eingerichtet hat, damit wir ermutigt werden durch den anderen, durch die Erfahrung des anderen. Und deshalb, ich erinnere nochmal dran, ermutigt ja auch Ellen White dazu, dass wir nicht immer eine Predigt erwarten sollten, weil gerade das Erzählen von Erfahrungen uns gegenseitig stärkt. Das Thema ist also heute das beständige Gottesbild. Und ich habe einige Fragen, die uns ins Thema einführen sollen. Was denke ich über Gott, wenn Gott schweigt? Was denke ich über Gott, wenn ich leiden muss? Was denke ich über Gott, wenn die Hoffnung schwindet? Wenn die Gemeinde nicht hilft? Und damit meine ich nicht, dass sie nicht helfen will, sondern wenn die Gemeinde auch nicht hilft. Es bleibt trotzdem ein tiefes Leid. Und ich kenne Menschen, die das so erleben. Auch wenn wir das bedauern, auch wenn wir uns bemühen und vielleicht als Anregung nehmen, doch mehr nach dem anderen zu fragen. Aber manchmal ist es einfach die Situation in unserem Leben. Was denke ich über Gott, wenn Gott eine bloße, abstrakte Größe ist, nicht wirklich ein persönlicher Gott ist? Was denke ich über Gott, wenn ich einsam bin? Obwohl ich glaube, dass gerade die Einsamkeit eine Chance ist, Gott näher zu kommen, Gott zu erleben. Das Problem ist häufig, dass wir nicht die Geduld haben, die Einsamkeit auszuhalten. Und was denke ich über Gott, wenn ich mir nichts anmerken lasse? Jemand hat das auch geschrieben. Jemand hat die Masken erwähnt, die ja nicht immer nur negativ zu verstehen sind. Wir nennen Maske, ist natürlich negativ besetzt, das Wort. Aber positiv ausgedrückt nennen das die Psychotherapeuten den Schutz, den Selbstschutz. Durchaus sein, dass das mal die Frage ist, wie schützt du dich? Was übrigens auch ein interessantes Thema für die Gemeinde ist, weil es ist gar nicht immer einfach, die Balance zu finden zwischen persönlichem Interesse an der anderen Person, das ist durchaus positiv und sehr wichtig, und einer ungebührlichen Grenzüberschreitung in die Privatsphäre des anderen. Nicht immer bekommen wir diese Grenze hin. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Aber ich will es auch von der anderen Seite sehen. Was denke ich über Gott, wenn alles glatt geht? Wenn ich glücklich bin? Das soll es doch auch geben, nicht? Glückliche Menschen? Wenn ich gesund bin? Mir fehlt nichts, außer mal ein Schnupfen, mal ein Husten. Bin gesund. Was denke ich dann über Gott? Wenn ich intakte Beziehungen habe, wenn ich Gott als treuen Vater erlebe, von dem ich den Eindruck habe, er kümmert sich wirklich um mich, er ist für mich da. Sagen wir das nicht manchmal? Das war so ein Segen. Das ist eine stehende Redewendung unter Christen, nicht? Und manchmal sind es Kleinigkeiten. Es war so ein Segen, dass der genau zu dieser Zeit gekommen ist und mir geholfen hat. Und ich habe den Eindruck, darf ich dem lieben Vater im Himmel danken, dass er mich so gut umsorgt. Wenn ich ein gutes Gewissen habe, was denke ich dann über Gott? Ist dann alles gut? Oder geht es mir manchmal so gut, dass ich Gott nicht brauche? Manchmal sagen wir, es ist gar nicht so schlecht, mal etwas zu erleben, was nicht nur positiv ist, denn das führt mich näher zu Gott, zeigt mir meine Bedürftigkeit. Wenn ich mich sicher fühle, wenn alles gut ist, ich habe euch drei Fallbeispiele mitgebracht. Ich habe sie sehr kurz und knapp formuliert und dann eine Frage damit verbunden. Und ich bitte euch, zuerst einmal darüber nachzudenken und dann vielleicht eine Antwort zu wagen auf die Frage, die ich dazu stelle. Schwester X, 40 Jahre, Ehefrau, Mutter von drei Kindern im Alter von 15, 12 und 7. Erkrankt an Krebs. Die Familie und die Gemeinde beten auch nach Jakobus 5. Schwester X stirbt 9 Monate nach der Diagnose. Jetzt meine Frage. Wie kann der Ehemann und Vater seinen Kindern ein ausgewogenes, biblisches Gottesbild vermitteln? Könnte ja durchaus sein, dass ihr mit diesem Ehemann Kontakt habt und er euch sicherlich nicht ohne innere Bewegung genau diese Frage stellt. Vielleicht seid ihr schon etwas älter, er ist in den 40ern und er sagt, Schwester, Bruder, was sage ich jetzt meinen Kindern? Ich habe mit meinen Kindern gebetet. Aber sie ist gestorben. Was würdet ihr ihm raten? Bitte. Also du würdest vom Prinzip her sagen, ein positives Bild von Gott zeichnen in jedem Fall. Vielleicht mit dem menschlichen Versuch einer Erklärung. Natürlich könnten die Kinder dann sagen, aber wir wollten gerne, dass er sie gesund macht. Nicht, dass er sie von Qualen erlöst und wir haben sie nicht mehr. Bitte.
Sein
Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Hinweis, der hier vorne kommt, dass man schon während der Krankheitszeit mit den Kindern sprechen sollte, in dem Sinne, dass Gott weise ist und souverän ist und er am besten entscheiden kann und dass man es nicht erzwingen kann durch das Gebet. Ich denke, das ist gut, dass man die Kinder auch in dieser Weise vorbereitet. Auch ein wichtiger Hinweis, dass man nicht zu schnell reden soll und manchmal vielleicht am besten gar nichts sagen sollte. Das ist ja häufig auch das Problem, dass wir Menschen nicht wissen, wie wir mit Behinderten umgehen sollen, wie wir mit Trauernden umgehen sollen. Ihr kennt die Problematik. Und die Betroffenen sagen uns aber immer wieder, und hoffentlich begreifen wir es irgendwann, einfach da sein. Einfach da sein. Nicht große Reden führen, nicht den Zwang verspüren, ich muss jetzt einen Trost sagen. Meistens greift er eh zu kurz. Also das ist auch ein wichtiger Hinweis. Schweigen, aber wir wollen nochmal ins Gedächtnis zurückrufen, was schon gesagt wurde. Von Gott ein positives Bild vermitteln. Das muss nicht mit Worten geschehen, sondern allein, dass man da ist, kann man schon Gott in gewisser Hinsicht repräsentieren. Denn Gott schweigt auch. Häufig. Er redet nicht immer, er sagt nicht immer, warum das passiert ist. Vielen Dank. Das waren bis jetzt sehr, sehr wertvolle Hinweise. Lasst uns jetzt auch der Zeit halber auf die Frage nach dem Gottesbild ganz kurz zu sprechen kommen. Gehen wir mal weg von der Seelsorge, vom Seelsorgeaspekt. Das war sehr wichtig, dass wir uns das auch mal vor Augen geführt haben. Aber jetzt geht es um die Frage, wie vermittle ich ein biblisches Gottesbild in einer solchen Situation? Wenn ich vielleicht damit rechnen muss, dass das Gottesbild völlig verschoben wird bei den Betroffenen, vielleicht auch bei anderen, die diese Situation beobachten. Hier war eine Hand. Bitte. Bitte.
Die Frage stellt sich ja, welches Gottesbild habe ich den Kindern vermittelt?
Richtig, schon vorher.
Wenn ich mir das jetzt vorstelle, welches Bild vermitteln wir denn kleinen Kindern? Da ist der gute Vater, der gebeten werden möchte und den wir bitten und der hilft.
Ja.
Ab welchem Alter machen wir denn da einen Schnitt?
Ja.
Oder machen wir den überhaupt? Wann sagen wir denn den Kindern, dass da Dinge passieren, die wir uns nicht gewünscht haben können?
Ja. Ich darf euch sagen, wir haben viele Jugendliche hier an der Schule in Bogenhofen. Und ich vertraue euch jetzt etwas an und ich hoffe, dass ihr es richtig aufnehmt. Wenn ich höre, was diese Jugendlichen über ihr Gottesbild weitersagen, frage ich mich manchmal, was sie in ihren Elternhäusern gelernt haben. Sie haben oft ein sehr mechanistisches Gottesbild. Und das ist eine Gratwanderung, ich bin mir dessen bewusst. Natürlich sagen wir unseren Kindern, und das sagen wir schon den ganz Kleinen, mit 3 Jahren, mit 4 Jahren, wenn du ein Problem hast, dann bete zum Herrn Jesus und der Herr Jesus wird dir helfen. Meine Frage ist jetzt nur, wann beginnen wir, wie es eben schon anklang, unseren Kindern klarzumachen, dass das kein Automatismus ist. Und deshalb habe ich auch nach dem tragischen Todesfall, den wir hier in Bogenhofen erlebt haben, mit den jungen Leuten darüber geredet und habe versucht, ihnen das zu vermitteln, dass wir an Gott bleiben dürfen, dass wir damit rechnen dürfen, dass Gott da ist, auch wenn etwas passiert, was nicht unserem Gebet entspricht. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und das ist meines Erachtens ein ausgewogenes biblisches Gottesbild. Denn auch in der Bibel haben wir Menschen, die gelitten haben. Wir haben auch in der Bibel und natürlich in der Kirchengeschichte Menschen oder in der Menschheitsgeschichte überhaupt, die gestorben sind, obwohl sie treu bei Gott waren. Wir müssen mit dieser Tatsache tatsächlich rechnen. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass wir das auch vermitteln. Verzeiht mir, wenn ich weitergehe. Ich habe nämlich 3 Fallbeispiele. Bruder Y. ist seit 50 Jahren treuer Adventist und Ältester seiner Gemeinde. Jüngere Glieder wollen einen anderen, lebendigeren Gottesdienst und leben einen offenen Lebensstil, was immer das jetzt heißen mag. Wie ist es möglich, über zugrunde liegende Gottesbilder zu reden und eine Einheit im Glauben zu erhalten? Sparen wir uns jetzt den seelsorgerlichen Aspekt, der sicherlich hier auch eine Rolle spielt, sondern gehen wir gleich zum Kern der Frage. Habt ihr da eine gute Idee? Ich habe schon den Eindruck, das ist nicht so weit hergeholt. Also der Gedanke ist, darüber zu reden, es anzusprechen, es zu thematisieren. Was passiert ihr eigentlich? Ich halte das für ganz, ganz wichtig. Häufig ist es nämlich so, dass wir nicht auf die Grundfrage kommen, aus der diese Probleme entstehen, diese Konflikte, sondern es verhärten sich einfach die Fronten. Nicht? Und es gibt Gemeinden, die sind dann, die haben eine, wie heißt das, eine WLG-Gruppe und eine Q-Gruppe. Ist das so? Ja? Habe ich das richtig formuliert? Ja, und dann gibt es noch andere. Gut. WLG ist unser Liederbuch, wir loben Gott, und das andere ist die Quelle, deshalb Q. Okay, da war noch eine Hand. Da drüben. Bitte.
Wir sollten eine Analyse des Inhalts und des Ausdrucks dieses anderen, lebendigeren Gottesdienstes durchführen.
Ja.
Denn Elemente und Prozesse im Gottesdienst laufen ja deshalb ab und genau so nicht anders, weil wir Gott in bestimmter Weise verstehen und sehen. Und so könnte man auch hier diese anderen, lebendigeren Elemente analysieren, was für Assoziationen macht mein Gehirn damit, und ob es dann auf Gott passt, wie wir das biblisch verstehen.
Okay. Was setzt das voraus? Eine Gesprächsbasis, ganz genau. Es setzt eine Gesprächsbasis voraus. Und diese Gesprächsbasis sollte eigentlich schon bestehen. Die Problematik liegt ja meistens daran, dass diese Gesprächsbasis nicht mehr besteht. Und wisst ihr, wie wir das nennen? Wir nennen das geistlicher Gemeindeaufbau. Ich weiß, das ist nicht einfach. Vor allem, wenn nicht alle damit einverstanden sind. Aber das ist, glaube ich, die große Krise in unserer Gemeinde hier und dort, dass wir uns nicht mehr zusammenfinden und wirklich die Bibel miteinander lesen, außerhalb der Sabbatschule zum Beispiel. Und dass wir wirklich darüber nachdenken, dass wir grundsätzlich Bibelstudium betreiben, ähnlich wie erwähnt wurde, dass ich schon vor einem Todesfall mit meinen Kindern über Gott und die Bibel rede und ein ausgewogenes Bild vermittle. So sollten wir auch in der Gemeinde bemüht sein, bevor die Konflikte kommen, eine gemeinsame geistliche Basis gefunden zu haben. Ich weiß, das hat auch mit den leitenden Leuten zu tun in der Gemeinde. Es hat mit dem Prediger zu tun, der vielleicht da die Initiative ergreifen sollte. Aber wenn er es nicht tut, vielleicht gibt es andere in der Gemeinde, die initiativ sein können, damit wir wissen, schon vorher, bevor so etwas aufkommen kann, woran wir sind und woran wir aneinander sind. Da ist eine Hand, bitte. Natürlich. Weißt du, was das Problem ist? Du nennst die beiden Seiten. Das Problem liegt doch darin, dass es überhaupt schon zu zwei Seiten gekommen ist. Und wenn es zu zwei Seiten gekommen ist, müssten wir eigentlich sagen, hier ist etwas versäumt worden, vielleicht schon jahrelang versäumt worden. Denn dann zwei Seiten zusammenzubringen aufgrund eines aktuellen Problems ist viel, viel schwieriger. Obwohl man das auch versuchen sollte, auf jeden Fall. Aber es muss auf einer geistlichen Basis sein. Natürlich fühlt sich die eine Seite wahrscheinlich sehr schnell angegriffen, wenn die eine Seite kommt und sagt, wir wollen das jetzt geistlich aufarbeiten. dann sagen die, wir wissen ganz genau, was ihr damit erreichen wollt. Ihr wollt nur eure Argumente durchsetzen und das noch mit der Bibel. Und dann hast du eine Situation, die sich immer mehr zuspitzt und wo die Leute sagen, das wollen wir aber nicht. Deshalb wäre es eigentlich viel glücklicher, das vorher anzugehen, wenn es irgend möglich ist. Bitte.
Das vorher angehen ist aber praktisch in unseren Gegenden fast unmöglich, da das irgendwie unsichtbare Hand über die Leitungen nach unten suggeriert wird, ja, eingeführt wird und vor allem die Jugend wird damit, ich sage jetzt mal was ganz Schlimmes, missbraucht. Ihnen wird das schon, wie es bei uns ist, wenn die in die Kindergruppe gehen, haben die schon eine Kinderband. Und wenn die dann mal in der Gemeinde landen, mit 12, 13 Jahren und nicht mehr in der Kinderbetreuung sind, schreien die natürlich nach der Band.
Ist klar. Nur, mir geht es darum, ihr Lieben, dass wir einmal uns die Mühe machen, nachzuvollziehen, wie ist es denn dahin gekommen, wo wir jetzt sind. Ich habe manchmal den Eindruck, wir starren so stark auf die Symptome, die jetzt sehr deutlich werden, und wir machen uns zu wenig Gedanken darüber, wie ist es denn überhaupt gekommen? Wo haben wir plötzlich den Nebel erlebt, der uns nicht mehr klar sehen ließ? Und dass wir uns dann erneut darauf besinnen, wir müssen das geistlich angehen. Wir müssen es mit der Bibel in der Hand angehen. Nicht unbedingt zu dieser aktuellen Thematik, sondern grundsätzlicher Natur. Und daran fehlt es, dass wir Bibelkreise haben, dass wir Hauskreise haben, dass wir vielleicht uns auch am Sabbatnachmittag einmal treffen, was ja immer unpopulärer wird, weil wir immer eigenständiger in unserem Leben werden und am Sabbat uns ausruhen wollen von der anstrengenden Woche. Und nur diejenigen, die aus den ehemaligen Ostblockländern kommen, wissen überhaupt noch, was das ist, als Gemeinde den ganzen Sabbat zu verbringen. Aber vielleicht sollten wir, auch wenn nur 5 Leute kommen, es einfach mal anfangen, einfach mal damit beginnen und uns darüber Gedanken machen, wie ist Gott eigentlich? Wie sehen wir ihn? Wie verstehen wir ihn? Manche Jugendlichen haben vielleicht keinen Begriff mehr, was Heiligkeit Gottes überhaupt bedeutet. Die wissen nicht mehr, was Gott im Heiligtum tut. Über diese Dinge sollten wir wieder reden mit ihnen. Wir dürfen nicht zu viel voraussetzen, weil häufig in den Elternhäusern dann nicht mehr viel vermittelt wird. Ich muss leider auf die Uhr schauen. Ich habe es euch schon mal gesagt. Ich bin leider derjenige, der auf die Uhr schaut. Ich habe das dritte Fallbeispiel. Schwester Q lebt unverheiratet mit einem Nicht-Adventisten zusammen und will dies auch trotz Mahnungen nicht ändern. Sie glaubt an einen Gott, der gnädiger ist als die Gemeinde. Wie ist es möglich, trotz eigener Sündenerfahrung ein ausgewogenes Gottesbild zu haben? Ihr kennt das Phänomen, man hat vielleicht erlebt, dass man gefallen ist. Sagen wir mal, man hat es überwunden. Ich erweitere jetzt dieses Fallbeispiel etwas. Und dann sitzt man vielleicht in einem Ausschuss und hat über jemand anderes zu befinden. Und ist dann eben sehr viel lockerer in den Dingen. Wie kann ich ein ausgewogenes Gottesbild bewahren, obwohl ich um meine eigene gefallene Natur weiß und um meine Vergangenheit weiß und um die Probleme? Wie ist das möglich? Was meint ihr? Schwierig. Hier wird der Gemeindeausschluss angeführt. Es hat sich leider in unserer Gemeinde ein Trend durchgesetzt, der sehr bedauerlich ist. Wahrscheinlich wäre es gut, wir würden mal wieder das Gemeindehandbuch lesen. Da steht nämlich drin, dass der Ausschluss der Gemeinde erstens die äußerste Maßnahme der Gemeinde ist und dass sie nicht eine Maßnahme ist zur Ausgrenzung dieses Gemeindeglieds, sondern eine seelsorgerliche Maßnahme, um diesen Menschen zur Besinnung zu bringen und wieder zu gewinnen. Und ich habe sowieso den Eindruck, dass Gemeinden sich ja nicht so leicht tun damit. Ich hoffe zumindest, dass es so ist, einfach jemanden so auszuschließen. Aber das Wichtige ist, dass wir in unserem Gottesbild, in unserem Bibelverständnis so klar sind, dass wir einer solchen Person eine Orientierung geben können, aber es auf eine Art und Weise machen, dass sie nicht den Eindruck bekommt, der liebe Gott ist gnädiger als die Gemeinde. Das, finde ich, gehört dazu, wenn wir über Gottesbilder reden, dass unser Gottesbild in einer solchen Art und Weise von uns gelebt wird, dass Menschen, die in einer Not sind, auch wenn sie vielleicht selber nicht als Not erkannt haben, in diesem Fall ist das wahrscheinlich so, aber dass sie in einer Not sind und dass wir ihnen in dieser Not helfen. Ausgehend von einem Gottesbild, das klar ist und dass wir ihnen deshalb eine Orientierung geben können. Und deshalb finde ich es sehr gut, mit einem solchen Menschen zu sprechen und ihm zu sagen, du, aus den und den Gründen ist es nicht in Ordnung. Das entspricht nicht dem, was die Bibel will. Es entspricht nicht dem Maßstab Gottes. Und deshalb bitten wir dich, dass du das änderst. Und wenn diese Person überhaupt nicht reagiert und nicht will, dann haben wir ja die Schritte, die auch Jesus in Matthäus 18 angibt, die wir zu gehen haben. Und das hat sich eigentlich bis jetzt immer bewährt. Und wir hoffen, dass wir verhindern können, einen solchen Menschen zu verlieren. Denn jeder Mensch ist wertvoll und wir wollen ihn nicht aus der Gemeinde drängen. Aber ich finde es sehr bedenklich, wenn wir, und das ist eine Sache, die scheinbar immer populärer wird, dass man die Gemeinde wie eine Regierungsbehörde versteht und sagt, übertragen, dann gehe ich halt nach Monaco, da muss ich keine Steuern mehr zahlen und wenn das Problem gelöst ist, komme ich wieder zurück. Ihr versteht, was ich damit sagen will? Das mindert die Bedeutung der Gemeinde und degradiert die Gemeinde auf eine so irdisch-menschliche Basis, dass es eigentlich wehtun sollte. Deshalb glaube ich, ist es notwendig, im Sinne dieses guten biblischen Gottesbildes mit dieser Person in einer Art und Weise umzugehen, die sie gewinnt, aber trotzdem klar die Orientierung aufzeigt von der Bibel her. So, jetzt waren da noch...
Jetzt muss ich leider noch mal was dazu sagen.
Bitte.
Du hast eben gerade noch gesagt, so wie es die Bibel aufzeigt. Es wird natürlich zum Problem, wenn dann unser Gemeinde- oder Vorsteher davon ausgeht, dass das ja alles biblisch ist, dass man so zusammenleben darf. Was machst du denn dann?
Darf ich das jetzt ganz radikal? Wird gesagt, was machen wir denn, wenn der Vorsteher der Meinung ist, dass das alles biblisch ist? Vielleicht muss der Vorsteher Bibelstunden bekommen? Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu ungebührlich, wenn ich das sage. Aber ich meine damit natürlich, dann müssen wir darüber sprechen. Wenn es schon so weit gekommen ist, dann müssen wir uns tatsächlich hinsetzen und müssen sagen, hallo, wie sieht das jetzt aus? Wie verstehen wir das? Und wenn wir natürlich dann völlig auseinanderklaffen, und das ist wahrscheinlich manchmal der Fall, dann haben wir ein Riesenproblem. Du wolltest noch ergänzen?
Weißt du, das ist ja unser Problem, weil Sünde heute nicht mehr als Sünde genannt wird
oder ja.
Erkannt wird.
Ja.
Und dann hast du diese Probleme, das ja. Wird ja alles toleriert.
Ja. Und wisst ihr, was das macht, was die Schwester gerade sagt, dass man Sünde nicht mehr als Sünde erkennt und einfach toleriert? Es schmälert das Gottesbild. Erinnert ihr euch daran, was wir gesagt haben, dass wir den Kontrast brauchen? Wenn ich Sünde herunterspiele und nicht bei meinem Namen nenne, dann schmälere ich die Erlösungskraft Gottes. Die ist dann nämlich nicht mehr notwendig, weil ich habe die Sünde ja so bagatellisiert, dass ich den lieben Gott gar nicht mehr brauche. Das ist ein Riesenproblem. Bitte. Merken wir auch, dass unser Sprachgebrauch uns diese Problematik aufzeigt? Wir sagen häufig, wir gehen in die Gemeinde. Haben wir, sagen wir nicht. Wir gehen in die Gemeinde. Wir gehen am Sabbat in die Gemeinde. Aber wir sind die Gemeinde. Wir brauchen nicht in die Gemeinde gehen. Wir, natürlich wissen wir, was damit gemeint ist. Wir gehen in die Kapelle. Ja. Aber Gemeinde beschränkt sich nicht auf die Kapelle, sondern Gemeinde ist, jeder von uns ist Gemeinde. Und die Gemeinde besteht 24/7, wie man heute auf Neudeutsch sagt. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Wir sind Gemeinde und wir sollten eigentlich füreinander da sein. Und das Problem, das hast du richtig aufgezeigt, da sind wir 3 Stunden am Sabbatmorgen zusammen. Und da entstehen keine Beziehungen. Und dann müssen wir es gekrampft hinkriegen. Und das wird natürlich dann sehr, sehr schwierig. Kann ich das Gespräch hier abbrechen, weil ich nachher dann nicht mehr durchkomme? Darf ich dich überstimmen? Okay, danke für euer Verständnis. Aber ich wollte trotzdem nicht diese Fallbeispiele einfach auslassen. Der Gedankenimpuls ist einfach diese grundsätzliche Frage und die stelle ich jetzt einfach als rhetorische Frage. Wie ist es möglich, ein beständiges Gottesbild zu haben, das weitgehend unabhängig ist von den Umständen meines Lebens? Und ich denke, die beste Antwort, die wir geben können, ist, dass wir im Wort Gottes bleiben, dass wir das Wort Gottes lesen, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir mit Gott im Kontakt bleiben, egal was passiert. Auch wenn wir mal nicht das Gefühl haben, dass wir mit Gott Kontakt haben wollen, das können wir ihm auch sagen, in einer natürlichen Beziehung, in der wir mit ihm leben. Aber das ist sicher eine Frage, über die man länger nachdenken muss, die man nicht so kurz abhandeln kann. Jetzt werdet ihr nicht wissen, was damit gemeint ist. Gottesbilder mit IQ und mit EQ. Okay, ihr wisst, was gemeint ist. Einmal geht es um den Intelligenzquotienten und zum anderen geht es um den Emotionalquotienten. Die Psychologen reden heute viel von dem Emotionalquotienten, also von den Emotionen, von der emotionalen Intelligenz. Heute ist das auch in der Wirtschaft immer mehr präsent. Man möchte Leute haben, auch in Führungspositionen, die emotionale Intelligenz haben und die nicht so unsensibel sind, dass sie nicht merken, wie sie wirken, dass sie mit anderen Menschen nicht wirklich umgehen können. Uns interessiert hier die Frage, und ich bin mir der Brisanz dieser Frage durchaus bewusst und ich spreche sie ganz bewusst hier an. Hat mein Gottesbild etwas mit dem Verstand zu tun oder mit der Emotion oder mit beidem? Ich bin mir dessen bewusst, dass es unterschiedliche Menschentypen gibt. Ich denke, wir sind uns alle dessen bewusst. Es gibt Verstandesmenschen, die sind ganz cool, die brauchen Argumente, die brauchen Information. Die sagen, okay, Bibel wird ganz klar gesagt, wer Gott ist und wie Gott ist und das war's. Ich glaube an diesen Gott, ich habe mich entschieden zu glauben. Und die sagen dann, also diese Leute, die da reden von Gefühlen und wenn Gott sagt, du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen und von ganzem Gemüt, dann sagen diese Leute, sie sagen es vielleicht nicht laut, weil sie sich das nicht trauen zu sagen, aber innen drin sagen sie, damit kann ich wenig anfangen. Mit diesem Gefühl, dieser Emotion. Wie sieht das aus? Was bedeutet es, Gott ganzheitlich zu erkennen? Und ich habe schon am ersten Abend eigentlich das angedeutet durch diese ganzheitliche Intimität, die durch das Wort erkennen, Altes und Neues Testament, deutlich wird. Ich möchte euch an dieser Stelle ein Beispiel dafür geben, dass es offensichtlich sehr, sehr viele Menschen auf dieser Erde gibt, die ein Defizit verspüren, wenn es um Gott geht und ihre Gefühlswelt. Und das, was ich jetzt zeige, ist sehr umstritten. Und ich bitte euch, dass ihr bis zum Ende zuhört und mich richtig versteht. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen drüber reden. Ich glaube, dass wir drüber reden müssen. Innerhalb der Adventgemeinde und außerhalb der Adventgemeinde ist dieses Buch ungeheuer populär. Ich habe dieses Buch gelesen. Ich habe es im englischen Original gelesen, auf einem Flug. Ich habe das auch in einem Artikel beschrieben. Das Buch ist auf den ersten Blick faszinierend, aber auch sehr irritierend. Es ist keine leichte Literatur. Es ist eine Literatur, die einen emotional mitnimmt, mit hineinnimmt in das Geschehen. Es ist ein fiktiver Roman. Und der Autor, William Paul Young, ein Kanadier, 55 Jahre alt, hat dieses Buch geschrieben nach einem 11-jährigen Prozess, in dem er aus einer Lebenskrise herauskam und sich Gedanken gemacht hat über Gott. Ich schildere einmal ganz kurz, worum es in diesem Buch geht. Es geht um einen gewissen Mackenzie, abgekürzt Mac, Vater von mehreren Kindern. Und eines Tages geht er mit dreien seiner Kinder an den Strand. Und zwei seiner Kinder, die beiden älteren, spielen im Wasser. Und sein kleines 5- oder 6-jähriges Töchterchen sitzt am Campingplatz an einem Tisch und malt. Plötzlich wird er darauf aufmerksam, dass bei den beiden Kindern im Wasser ein Problem ist. Und er läuft dorthin und kann gerade noch das eine Kind retten vor dem Ertrinkungstod und ist froh und glücklich, dass ihm das gelungen ist und dass er nicht zu spät gekommen ist. Und als er wieder zurückkommt auf den Campingplatz, ist das kleine Mädchen verschwunden. Lange Geschichte, kurz erzählt. Dieses Mädchen fällt einem Gewaltverbrecher zum Opfer und wird umgebracht. Und nach langer Zeit, nach vielen Untersuchungen, vielen Suchaktionen, kommt der Vater Mac in eine Hütte in der Einöde von Oregon und findet dort das zerrissene und blutbefleckte Kleidchen von seinem kleinen Mädchen. Er fährt nach Hause, er ist untröstlich, er fällt in eine tiefe Depression, wie man verstehen kann, und bekommt dann eines Tages im Briefkasten einen Zettel. Und auf dem steht: Am kommenden Wochenende bin ich in der Hütte, unterschrieben mit Papa. Der Leser wird dann darüber informiert, dass die Frau dieses Mannes Gott immer Papa nennt. Der Mann ist völlig durcheinander. Er sagt, das kann ja nicht sein. Gott schreibt mir einen Zettel und lädt mich ein, in die Hütte zu kommen. Ein Riesenkampf beginnt in ihm drin. Er will sich von niemandem lächerlich machen. Er sagt niemandem etwas davon, schon gar nicht seiner Familie. Und er arrangiert tatsächlich eine Fahrt in die Wälder Oregons und macht sich auf den Fußweg zu dieser Hütte. Er kommt schließlich dorthin Er findet sogar noch den Blutfleck auf dem Boden, dreht sich um und geht tief in Gedanken versunken wieder zurück, den Weg, den er gekommen ist. Und plötzlich spürt er eine laue Brise, er dreht sich um und diese verfallene Hütte ist plötzlich ein wunderschönes Blockhaus. Rauch kräuselt aus dem Schornstein. Es sind wunderbare Düfte zu riechen. Und er geht zurück. Und bevor er an die Tür klopfen kann, öffnet sich die Tür und eine dicke Afroamerikanerin steht in der Tür und nimmt ihn in den Arm und sagt: Willkommen, ich habe auf dich gewartet. Und dann entspinnt sich ein Wochenende und der Untertitel heißt Ein Wochenende mit Gott. Und das ganze Buch ist eigentlich nichts anderes als eine Darstellung Gottes. Es ist die Vermittlung eines Gottesbildes. Und der Autor hat auch in mehreren Interviews davon gesprochen, dass es ihm wirklich darum gegangen ist, Gott so darzustellen, dass er einem nahe kommt, so wie er persönlich ihn gefunden hat. Er versucht es theologisch richtig zu machen, deshalb gibt es drei Personen in dieser Hütte. Es gibt interessanterweise diese feminine Gestalt, die sehr gutmütig und liebevoll und einladend ist für Gott Vater. Dann gibt es Jesus, er heißt auch wirklich Jesus im Buch, ein muskulöser Zimmermann. Und dann gibt es noch eine kleine, schmächtige Asiatin mit Namen Sorayu, was auf Indisch Wind heißt. Und da entspinnen sich sehr tiefe Gespräche, in denen dieser Mackenzie seine ganze innere Not aufarbeitet und einen Gott kennenlernt, der so, ich sag's jetzt mal mit diesem Wort, so locker ist, so gutmütig, so einladend, so emotional gut, dass er sich völlig verändert nach diesem Wochenende und als glücklicher Mann wieder nach Hause geht. Das ist in ganz kurzen Sätzen die Geschichte erzählt. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass es dazu kritische Literatur gibt. Auf eine bin ich erst heute aufmerksam gemacht worden und ich habe sie heute im Internet gelesen, weil man dieses Buch als PDF auch herunterladen kann, auf der Website von CLV. Georg Walter, Gott zum Anfassen, die Hütte und die neue Spiritualität. Da wird eindeutig vor etlichen Dingen in diesem Buch gewarnt und ich glaube zu Recht. Das andere Buch ist wesentlich gelinder in der Kritik, von einem Amerikaner geschrieben, es ist übersetzt worden, ist zeitgleich mit dem Buch Die Hütte herausgekommen. Roger Olson, Gott und die Hütte, was ist dran am Gottesbild des Weltbestsellers? Und ich weise euch noch auf eine Internetseite hin, www.glaube-aktiv.de. Unter der Rubrik Sonstige Themen findet ihr auch eine Buchrezension von Wolfgang Bühne, einem bekannten evangelikalen Autoren, der dieses Buch in zwei Seiten, glaube ich, kritisiert. Als ich dieses Buch gelesen habe und gemerkt habe, wie faszinierend das ist, und als ich dann mich informiert habe darüber, wie viele Millionen Exemplare von diesem Buch bereits verkauft worden sind. Es war 7 Monate Nummer 1 auf der Bestsellerliste der New York Times. War hier in Europa, in Deutschland auch sehr, sehr lange auf der Bestsellerliste. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, was fasziniert so an einem solchen Buch? Offensichtlich sehnen sich Menschen danach, Gott nicht nur intellektuell zu begreifen, sondern auch von ihrer Seele her. Sie haben da offensichtlich einen Nachholbedarf. Sie empfinden ein Defizit. Natürlich muss man dazu sagen, dass dieser William Paul Young sehr, sehr traumatische Erlebnisse in seiner Kindheit hatte. Er ist mit 10 Monaten mit seinen Eltern Ende der 50er Jahre oder Mitte der 50er Jahre in den Dschungel von Papua-Neuguinea gekommen. Seine Eltern waren Missionare. Er ist unter diesen Stämmen aufgewachsen. Er hat die Sprache fließend gelernt. Er war einer von ihnen. Das waren animistische Kannibalen. Und er erzählt, wie er mit anhören musste, wie diese Leute in seiner Anwesenheit darüber geredet haben, wie sie seine Eltern umbringen wollen. Es ist dann später in einem Internat zu sexuellem Missbrauch gekommen, von Jungen an Jungen. Er hat etliche Todesfälle erlebt in seiner eigenen Familie, ziemlich nah. Und er hat erlebt, dass die Institution Kirche, er ist kein Adventist, ihm überhaupt nicht geholfen hat. Im Gegenteil. Und das ist auch ein Kritikpunkt in dem ersten Buch von Georg Walter, dass dieser Autor ein gebrochenes Verhältnis zur Gemeinde hat. Er gehört zu keiner Gemeinde. Er ist irgendwie mit anderen Christen zusammen in einer Gruppe, aber er hat einfach eine große Distanz zur Gemeinde. Das muss alles bedacht werden, wenn man dieses Buch liest. Und ich persönlich, ich empfehle dieses Buch nicht. Obwohl manche gedacht haben, ich würde es empfehlen, aber ich empfehle es nicht. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch nicht, dass es eine Sünde ist, es zu lesen. Es kann sogar gut sein für einen reifen Christen, und ich betone hier reifen Christen, es zu lesen, um abzuspüren, wie Menschen versuchen, emotional Zugang zu Gott zu finden. Und möglicherweise zeigt es etwas auf, was wir vielleicht als Defizit tatsächlich haben. Und wir müssen sicherlich eines zugeben, abgesehen davon, dass also in diesem Buch nicht alles falsch ist, beileibe nicht. Das sagen auch die Kritiker. Die Kritiker sagen, es ist vieles in diesem Buch, was durchaus richtig ist und auch biblisch ist. Aber natürlich, die Mischungen sind immer die gefährlichen Dinge, nicht? Das ist klar. Wir müssen da besonders aufpassen. Prüfet alles und das Gute behaltet. Aber ich glaube eins, ich habe den Eindruck, dass wir in der Adventgemeinde, weil wir eine Botschaft haben, die intellektuell eine echte Herausforderung ist. Ich bin der Überzeugung, Adventisten müssen denkende Menschen sein. Und hoffentlich differenziert denkende Menschen. Und es kann sein, dass wir ein Gottesbild haben, das mit dem IQ erfasst wird, aber zu wenig mit dem EQ. Und das Buch Die Hütte ist für mich eine Anregung, nicht mehr und nicht weniger, eine Anregung, darüber nachzudenken. Ich finde es sehr bedauerlich, dass dieses Buch auch innerhalb der Adventgemeinde bereits zu großen Konflikten führt. Ich habe es auf einem Jugendkongress in einem Workshop vorgestellt. Ich habe darüber gesprochen und ein junges Mädchen hat sich gemeldet und hat fast angefangen zu weinen. Und ich habe das sehr ernst genommen, ich habe nicht damit gerechnet. Und sie hat gesagt, in meiner Gemeinde hat das zu einer solchen Spaltung geführt. Uns ist dieses Buch so empfohlen worden, als das neue Paradigma, als die neue Richtung, wie wir Gott sehen müssen. Und es wird überhaupt keine Kritik an diesem Buch zugelassen. Aber es hat nicht zu einer Einigung in unserer Gemeinde geführt, im Gegenteil. Und diese Wirkungen sollte man nicht außer Acht lassen, denke ich. Es ist sehr wichtig, dass wir das beachten. Ich erwähne es hier nur als Beispiel, weil es so populär ist, weil es so bekannt ist. Ich wollte euch nicht dadurch anregen, dass ihr jetzt alle hingeht und euch dieses Buch kauft. Das deutsche Buch ist übrigens auch sehr teuer. Es kostet, glaube ich, 17 Euro, weil es nur in der gebundenen Ausgabe bisher erhältlich war. Im Englischen ist es wesentlich günstiger. Aber wenn ihr es lesen solltet, würde ich euch unbedingt bitten, dass ihr auch diese Bücher lest, zumindest eines davon, und euch informiert. Denn es sind tatsächlich Dinge in diesem Buch, die wir von der Bibel her so nicht sehen können. Bitte. Es ist ein sehr wichtiger Hinweis, den du gibst, dass es eigentlich ein Armutszeugnis aufzeigt. Denn ich bin der Überzeugung, wir brauchen nicht unbedingt die Hütte, um einen emotionalen Zugang zu Gott zu finden. Manche haben den Eindruck, dass sie die Hütte gebraucht haben, um diesen Zugang zu finden. Ich bin nicht dieser Überzeugung. Ich glaube, wenn wir die Bibel wirklich aufmerksam lesen und so, wie du es gerade erwähnt hast, lesen, das heißt mit emotionaler Beteiligung uns hineindenken in die Personen, die da geschildert werden, und vor allem diese Nähe zu Gott zulassen, die auch eine emotionale Nähe sein sollte, dann glaube ich, brauche ich nicht ein Buch, das in manchen Teilen den Respekt vor einem heiligen Gott vermissen lässt. Und das ist auch ein sehr entscheidender Kritikpunkt an diesem Buch. Es fühlt sich zwar toll an und ich muss zugeben, es ist genial. Nicht nur für eine amerikanische Leserschaft ist es genial. Eine Frau und eine schwarze Frau zu nehmen, eine dicke, gemütliche, liebevolle Mama-Figur zu nehmen, um Gott Vater darzustellen, in einem ungeheuren Kontrast zu dem, was viele Menschen von Gott denken. Das ist genial gemacht, muss man zugeben. Nur, wir müssen uns darum bemühen, dass wir tatsächlich von der Bibel her ein ausgewogenes Gottesbild bekommen. Und ich habe den Eindruck, dieses Gottesbild, das von Paul Young vermittelt wird in die Hütte, ist nicht mehr wirklich ausgewogen. Da fehlt etwas. Ja, er könnte sagen, es ist nur eine Metapher, es ist nur ein Bild, es ist nur eine Geschichte, es ist ein Gleichnis. Und es will etwas betonen, was verloren gegangen ist. Mag alles sein. Und ich halte ihm auch zugute, dass er es nur für seine Kinder geschrieben hat. Und Freunde haben ihn dann gedrängt, es zu veröffentlichen. 26 Verlage haben es abgelehnt. Und dann sind 3 Pastoren, die mit ihm bekannt und befreundet waren, drauf gekommen, sie gründen einen eigenen Verlag. Und das war natürlich ein Geniestreich, denn jetzt sind, ich glaube, 30 Millionen Exemplare verkauft worden. Und damit ist dieser Verlag natürlich auf Dauer saniert. Aber die Frage ist das Gleichnis ausgewogen? Ist es biblisch fundiert? Und deshalb kann ich nur darauf hinweisen und dazu ermutigen, das wirklich an der Bibel zu prüfen. Aber die Intention dahinter würde ich als Anlass nehmen, darüber nachzudenken, wie wir Gott näher kommen können, auch emotional näher kommen können. Bitte. Und schaut, deshalb war es mir so wichtig, dass wir erkennen, dass Gott beides ist. Versteht ihr? Er ist beides. Und deshalb weise ich immer wieder auf diesen Kontrast hin. Denkt an dieses Gemälde. Erst vor diesem Hintergrund wird die Zeichnung Gottes wirklich sichtbar. Ich kann es auch schätzen. Ich kann es ganz anders schätzen. Und ich werde versuchen, euch morgen das deutlich zu machen, in ganz kurzen und knappen Zügen, euch eine Art Gemälde zu zeichnen, wo das, was Gott auch emotional für uns getan hat, so stark durchkommt, aber erst durch den Kontrast deutlich wird. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Jetzt haben sich einige gemeldet. Ich muss die Uhr wieder im Auge behalten. Aber ich nehme euch schon noch dran. Es war hier Bruder Wolf und dann eine Schwester dort hinten. Bitte.
Da steht hier unser unser Problem, das jeder von uns sich zu Herzen nehmen müsste, kann man, das eine Extrem, kann man rein intellektuell mit Gott eine Beziehung pflegen, das andere Extrem kann man nur mit Gefühlen den Gott, den biblischen Gott erfassen.
Ja.
Je nachdem, wie geht das?
In einer menschlichen Beziehung geht es ja auch nicht. Ich kann doch wir sagen ja zu unseren jungen Leuten, schalte bitte nicht deinen Verstand aus. Ja? Und manchmal muss der Verstand der Eltern nachhelfen, weil der Verstand einfach im Moment nicht eingeschaltet ist. Und das, vielleicht hilft's, manchmal hilft's nicht mehr, aber manchmal hilft's. Wir müssen beides haben. Okay. Ich muss weitergehen, ich bitte euch um Verständnis. Ich möchte euch auf eine biblische Gestalt hinweisen, die ihr auch schon etliche Male erwähnt habt. Und das ist der Hiob. Der Hiob, schlagen wir einmal das Buch Hiob auf miteinander, war ja jemand, der Gott im Leid kennengelernt hat. In einer Krise seines Lebens, die ja nicht größer hätte sein können. Er verliert alles. Er verliert sogar seine Kinder. Seine Frau sagt ihm, er soll Gott lossagen, sich von Gott lossagen. Und wenn man das Buch Hiob durchliest, und ich rate euch das durchaus, das einmal zu tun, vielleicht nicht auf einmal, aber so peu à peu, immer wieder einige Abschnitte zu lesen, dann haben wir sehr interessante Aussagen. Der Hiob ist sehr deutlich. Der Hiob nimmt kein Blatt vor den Mund. Und er sagt zu Gott, es wäre besser gewesen, ich wäre nie geboren worden. Und er führt das in Kapitel 3 sehr drastisch aus. Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, und die Nacht, da man sprach, ein Knabe kam zur Welt. Und das wiederholt sich immer wieder. Und dann kommen diese drei Freunde. Die sitzen erst 7 Tage da und schweigen, sagen kein Wort. Und dann fangen sie an zu reden. Und der Tenor dieser drei Freunde ist ziemlich klar. Hiob, du bist immer noch zu selbstgerecht. Der liebe Gott hätte dir das nie angetan, wenn du schuldlos wärst. Du solltest Buße tun von den bösen Dingen, die du getan hast, und dann wird Gott dir auch wieder helfen. Die Freunde sagen interessanterweise auch richtige Dinge über Gott. Und die Leute, die die Bibel gedruckt haben, haben sich nicht gescheut, auch Aussagen von den drei Freunden fett zu drucken. Und wir nehmen sie als wichtige Bibeltexte. Bitte? Ja, das ist durchaus in vieler Hinsicht so. Und der Hiob sagt dann in Kapitel 19, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Trotz allem weiß ich es. Er macht gute Aussagen, obwohl er auch ganz drastische Aussagen zu seinem Leid macht. Und das finde ich sehr interessant. Hiob scheut sich nicht zu klagen. Hiob scheut sich nicht zu Gott zu sagen, Herr, das ist furchtbar, was da passiert. Er ist kein Softie. Er ist keiner, der sagt, naja, Kismet, Schicksal, ist halt passiert. So scheint es am Anfang zu sein, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Oft zitierter Vers. Aber die anderen Kapitel, die zeigen sehr deutlich, dass er sehr innerlich ringt mit der Frage, warum ist mir das passiert? Interessant ist dann das Ende. Gott schweigt ja die ganze Zeit. Und erst ab Kapitel 38 beginnt Gott zu reden. Und wisst ihr, was das Faszinierendste ist im Buch Hiob? Finde ich. Gott geht mit keiner Silbe auf das Leid des Hiob ein. Oberflächlich betrachtet könnte man sagen, die reden aneinander vorbei. Aber wenn man länger darüber nachdenkt und vor allem, wenn man dann liest, was der Hiob sagt, am Ende, und ich greife jetzt vor, Kapitel 42. Er sagt, darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Das ist nicht wörtlich zu verstehen. Hiob hat Gott nicht buchstäblich gesehen, aber so hat er es empfunden. Er hat Gott erkannt. Und wisst ihr, was so interessant ist? Gott macht nichts anderes, als dem Hiob zu sagen, dass er der Schöpfer des Universums ist. Ist das nicht interessant? Als ich das gelesen habe und neu gelesen habe, habe ich mir überlegt, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, uns gegenseitig zu trösten? Dass wir nicht so viele eigene Worte machen, sondern dass wir Hiob zitieren, also das Buch Hiob, dass wir Gott zitieren und dass wir uns dessen bewusst werden, Gott ist der, von dem alles Leben kommt. Gott ist der Schöpfer. Er ist der Herrscher über das gesamte Universum. Und morgen Abend werde ich mehr dazu sagen, dass wir einen kleinen Eindruck davon bekommen, was das bedeutet. Und eigentlich will Gott dem Hiob sagen, schau doch mal her. Ich bin derjenige, der alles gemacht hat. Ich habe niemanden um Rat fragen müssen. Ich bin völlig autark. Ich bin völlig souverän. Vertraue mir. Und wenn du mir vertraust, dann wirst du auch wissen, dass ich in der Lage bin, alles wieder gut zu machen. Du musst mir nur vertrauen. Hat Hiob nicht gewusst, dass Gott der Schöpfer ist? Ja, natürlich hat er das gewusst. Das kann man in seinen Reden nachlesen. Auch in den Reden der Freunde kommt das immer wieder vor. Und doch hat der Hiob diese Rede Gottes gebraucht, wo ihm deutlich gemacht wird, wer Gott wirklich ist. Und er sagt, bisher habe ich dich nur vom Hörensagen gekannt. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Und dann kommt noch ein wichtiges Detail am Ende, nämlich in Kapitel 42, in Vers 7, sagt Gott, mein Zorn ist entbrannt über dich. Er redet zu Eliphas von Teman, einem der drei Freunde. Über dich und über deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Was lerne ich daraus, aus dieser Aussage? Ich lerne daraus, dass Gott nichts dagegen hat, dass ich klage. Es hat nichts mit Anklage zu tun, sondern dass ich klage. Auch der Jeremia hat ein ganzes Buch geschrieben, das Klagelieder genannt wird. Es gibt auch in den Psalmen Klagelieder. Wir dürfen klagen und wir müssen nicht so ein abgespecktes, sanftes Christentum haben, wo wir sagen, das darf man überhaupt nicht äußern. Muss immer fröhlich sein, muss immer dankbar sein. Das ist unrealistisch, das ist nicht das, was Gott erwartet. Gott erwartet nicht, dass wir in dieser Welt, wo wir von Leid und Krankheit und Tod umgeben sind, sagen, wir sind trotzdem okay, lieber Gott, es passt schon. Wir wollen ja nichts sagen. Wir wollen uns nicht beklagen. Nein, wir dürfen klagen. Wir können sagen, es ist schlimm. Wir wissen, wir sind dafür nicht gemacht. Und wir dürfen weinen und wir dürfen das Gott sagen. Und was setzt er dann dagegen? Und damit ist Gott unser Vorbild im Trösten. Er sagt nicht irgendetwas zu, das wollen wir immer nicht. Wir wollen immer irgendwas sagen, die Zeit heilt die Wunden oder es wird schon wieder gut werden. Sondern Gott sagt einfach, bin der Schöpfer. Ich habe alles gemacht. Punkt. Aus. Ich brauche nicht mehr zu sagen. Das ist das Buch Hiob. Und ich finde, es zeigt auf sehr eindrückliche Art und Weise, wie Gott ist. Und ist es nicht eigenartig, wenn wir jetzt den Kontrast sehen zwischen dem, was das Buch Die Hütte uns vermitteln will und dem, was Hiob uns vermittelt? Ist interessant, nicht? Das zu beobachten. Ich habe noch etwas auf dem Herzen, das ich euch nicht vorenthalten möchte, denn ich habe ja am Anfang gesagt, es geht beim Gottesbild um eine Beziehung zu Gott. Und ihr werdet das dann in Ruhe noch einmal nachlesen können, wenn ihr das auf der CD dann habt, auch diese Präsentation. Deshalb seid jetzt nicht böse, wenn ich nicht lange genug stehen bleibe, damit ihr alles mitschreiben könnt. Ihr werdet es bekommen. Und wenn ihr die CD nicht erwerbt, kann ich euch gerne auch einen Ausdruck zur Verfügung stellen. Das ist kein Problem. Wie kann ich Gott begegnen? Wie kann ich Gott lieben, intellektuell und emotional? Wie kann ich mit Gott reden und seine Gesellschaft genauso genießen wie die eines engen Freundes oder Familienmitglieds? Ich weiß nicht, wo ihr euch gerne aufhaltet, wenn ihr mit lieben Menschen zusammen seid. Ist es auf der Terrasse oder ist es an einem See? Hauptsache, die Leute sind lieb. Ist egal wo. Okay, ist auch eine Möglichkeit. Aber könnt ihr einen Moment mal darüber nachdenken, wo so ein Lieblingsplatz von euch ist und euch dann vorstellen, dass ihr an diesem Lieblingsplatz mit Gott seid? Könnt ihr euch das versuchen vorzustellen? Auch wenn es vielleicht im ersten Moment schwerfällt? Denn wir haben, glaube ich, manchmal ein zu pragmatisches Verhältnis zu Gott. Und wir haben gerade festgestellt, da ist schon ein Defizit, da schwingt manchmal zu wenig Emotion mit. Gott ist, haben wir festgestellt. Er will sein. Er ist einfach der, der er ist. Und er will geliebt werden um seiner selbst willen. Das beanspruchen wir übrigens auch für menschliche Beziehungen. Oder nicht? Wir wollen doch nicht geliebt werden, weil wir etwas leisten. Wir wollen doch geliebt werden, einfach weil wir sind. Und das hat doch Gott in uns hineingelegt. Das ist doch ein legitimer Anspruch. Und Gott würde es einfach genießen, wenn wir sagen, Herr, ich bin so froh, dass es dich gibt. Und ich bin vorhin angesprochen worden, wie ist das mit der Anbetung? Wie bete ich Gott an? Und ich stelle fest, dass wir das zum großen Teil verlernt zu haben scheinen. Gott anzubeten, das heißt auch ihn zu loben. Wir machen sehr viel daraus, Menschen zu loben. Wir sagen, die Kinder müssen gelobt werden, Jugendliche müssen gelobt werden, wir müssen viel mehr loben, wir kritisieren viel zu viel. Richtig. Tun wir auch. Aber wie ist es mit dem Lob Gottes? Beschränken wir das nur auf das Gemeindelied, das wir vielleicht noch nicht mal mitsingen im Gottesdienst, weil wir gerade heiser sind oder weil wir nicht gerne singen? Wie lobst du Gott? Wusstet ihr, dass das Loben eines Menschen die Beziehung zu dieser Person verändert? Probieren wir das einmal. Sagen wir einfach, bevor wir mit allen möglichen Bitten kommen, mit unserem Weihnachtsmann-Wunschzettel für den lieben Gott, dass wir einfach mal sagen, Herr, ich bete dich an als den Schöpfer von Himmel und Erde. Und ich will dir einfach sagen, dass ich dich verehre, dass ich dich achte, dass du der Herr bist über alles. Und als solcher will ich dich anerkennen. Und ich will dir sagen, dass ich dich lieb habe. In meinem Herzen habe ich dich lieb. Und wenn wir das nicht so empfinden können, dann dürfen wir ihn bitten, Herr, hilf mir, dass ich dich lieben kann, dass ich dir begegnen kann in einer Art und Weise, die wichtig ist. Ich habe ein Buch euch zu empfehlen. Und aus diesem Buch möchte ich ganz kurz zitieren, und das ergänzt das, was ich gerade gesagt habe. Der Autor beschreibt, wie er, bevor er das Buch veröffentlicht, das ich euch gleich zeigen werde, mit einem Freund zusammensitzt. Und der Freund sagt dann, nehmen wir einmal an, ich hätte, als du mich abgeholt hast, zuerst zu dir gesagt, Larry, du musst heute Abend zu uns kommen. Mary und ich, wir brauchen deinen Rat. Oh, und könntest du auf dem Weg vielleicht bei der Apotheke vorbeifahren? Ich muss noch ein Rezept einlösen. Beim Essen wollen wir dann mit dir über eins unserer Kinder sprechen. Ach ja, und könntest du uns vielleicht etwas Geld leihen? In letzter Zeit ist es bei uns finanziell ziemlich eng. Ehrlich gesagt hoffe ich sogar, dass du das Mittagessen heute bezahlst, wenn es recht ist. Und dann sagt dieser Freund zu ihm, wie würdest du dich fühlen, wenn ich mit dir so reden würde? Aber genauso rede ich mit Gott. Mit dir würde ich nie so umgehen. Ich bin einfach gerne mit dir zusammen. Ich weiß, Gott fühlt sich geehrt, wenn wir ihn bitten. Und ich will das in keiner Weise minimieren. Wir dürfen ihn bitten, er möchte gebeten sein. Er fordert uns auf, bittet, so wird euch gegeben. Aber ich möchte ein wenig an dem Zeltpfosten etwas gerade rücken, der nach meinem Eindruck ein bisschen schief geworden ist. Das ist übrigens ein Bild, das ein Mitarbeiter von Ellen White verwendet hat, Stephen Haskell. Die haben sehr viel mit Zelten damals gearbeitet, Zeltversammlungen gehabt. Da musste man sehr darauf achten, dass der Mittelpfosten gerade steht, damit das Zelt nicht zusammenfällt. Und er hat dieses Bild verwendet, hat gesagt, manchmal müssen wir an der einen Seite ziehen, damit es wieder gerade wird. Und ich ziehe jetzt an dieser Seite. An dieser Seite, wo es darum geht, dass ich mit Gott zusammen bin, weil ich es einfach genieße, mit ihm zusammen zu sein. Ohne dass ich sofort daran denke, was sollte Gott jetzt für mich tun? Mir ist nie klar geworden, wie fordernd ich Gott gegenüber war. Ich wollte von ihm nur, dass er dies oder jenes ändert. Mir war überhaupt nicht bewusst, was ich da tue. Ich dachte wirklich, ich würde Gott vertrauen. Und dann ging alles in die Brüche. Jetzt will ich nicht einmal mehr so beten wie früher. Was ich heute will, ist ein echtes Gespräch mit Gott, bei dem ich ihn erfahren, seine Stimme hören, seine Kraft spüren kann. Ich brauche das Gefühl, dass ich mit Gott reden kann und er mit mir, wie zwei Freunde es tun, die ihr Zusammensein genießen, statt dass ich nur meine Wunschliste herunterbete. Und das ist das Buch, das ich euch durchaus empfehlen möchte. Immer mit dem Hinweis, alles prüfen, das Gute behalten, keine Frage. Aber das ist das Buch, das im Englischen heißt das Papa-Gebet. Die Amerikaner lieben sehr die Abkürzungen, die Akronyme. Und jeder Buchstabe von Papa steht für einen bestimmten Punkt. Ich habe jetzt nicht die Zeit, euch das zu erklären. Aber dieses Buch heißt im Deutschen dem Vater im Himmel ganz nah. Und da wird von diesem Papa-Gebet gesprochen. Und in einem Satz gesagt geht es darum, um das eine, dass ich in eine Beziehung zu Gott eintrete und nicht nur zu ihm komme, weil ich etwas von ihm will, sondern dass ich eine Beziehung zu ihm entwickle und in dieser Beziehung es genieße, mit ihm zusammen zu sein. Das ist etwas, was man lernen kann. Das geht nicht von jetzt auf nachher. Das ist ein Prozess. Aber es ist ein guter Prozess und ein hilfreicher Prozess und er kann unser Leben im geistlichen Sinne sehr bereichern. Und ich glaube, dass das wirklich notwendig ist, dass wir bereichert werden. Es gäbe noch viel dazu zu sagen, aber mir ist es wichtig, dass wir auch darüber sprechen, wie begegne ich diesem Gott jetzt? Wie kann ich, wenn ich ein ausgewogenes Gottesbild aus der Bibel entnehmen kann, jetzt mit diesem Gott umgehen, ganz praktisch in meinem Alltag. Und schaut, da geht es dann nicht darum, dass ich sage, ich muss jetzt auch noch meine Andacht machen. Sondern ich freue mich darauf, jetzt Zeit mit Gott zu verbringen. Diese Zeit kann unterschiedlich lang sein. Sie wird immer mit dem Wort Gottes zu tun haben. Bitte bedenken wir das. Ohne das Wort Gottes kann es nie eine vollständige Begegnung mit Gott sein, denn Gott hat sich in seinem Wort offenbart. Und das Gebet gehört dazu, dass wir aus dem Wort Gottes heraus beten, dass wir Gott antworten auf das, was er gerade offenbart hat in seinem Wort. Vielleicht ist es ein persönliches Wort an uns. Aber dass wir in diesem Verhältnis zu ihm leben und dass das wächst und zunimmt. Und ja, wir haben immer die Tendenz, lasch zu werden, gleichgültig zu werden, so viele andere Dinge zu tun zu haben. Aber wenn wir erlebt haben, wie schön es ist, mit Gott zusammen zu sein und wie er dieses Verhältnis stärkt und wie es zunimmt, dann glaube ich, wird es immer attraktiver werden, mit ihm zusammen zu sein. An dieser Stelle breche ich ab. Ich danke euch für eure lange Aufmerksamkeit nach einem langen Tag. Und ich lade euch ein, dass wir noch zu einem Gebet aufstehen und damit abschließen. Unser Vater im Himmel, du Schöpfer Himmels und der Erden, du Herrscher des gesamten Universums, wir haben heute Abend versucht, darüber nachzudenken, wie wir ein Verhältnis zu dir haben können, das klar von der Bibel her geprägt und orientiert ist, aber das uns auch in unserer Seele anspricht und packt. Und an dieser Stelle müssen wir bekennen, dass wir merken, dass wir das nicht machen können, sondern wir danken dir, dass die Initiative immer von dir ausgeht und dass dein Heiliger Geist uns immer wieder zieht und auffordert und zu dir treibt. Gib, dass wir darauf achten, dass wir das nicht übergehen und dass wir uns immer wieder diese kostbare Zeit mit dir nehmen und dich erleben, wie du wirklich bist. Der Gott, der über allem thront, der Weltenrichter ist, der die Sünde hasst, aber der uns wie ein liebender Vater als Sünder annimmt, um uns nach Hause zu bringen. Danke, Herr, für diesen Tag, der nun hinter uns liegt. Bitten dich auch jetzt wieder um eine gute Nachtruhe und dass wir dann morgen noch einmal zusammenkommen, um dich zu ehren, um von dir zu lernen und in unserem Glauben zu wachsen und zuzunehmen, damit wir auch anderen davon weitersagen können, die davon profitieren. So danken wir dir, dass du mit uns gehen willst, im Namen Jesu Christi, deines Sohnes, der uns erlöst hat. Amen.